Einen schönen guten Abend und ciao nach München zu unserer zweiten Sendung zum Giro d'Italia Velo Race. Und ja, München, hallo. Hallo Thomas.
Hallo Christian in Köln.
So, jetzt müssen wir ein bisschen was aufholen, weil unsere Leben uns nicht haben vorher an die Mikrofone treten lassen, insbesondere meins nicht. Und wenn du jetzt ein Adjektiv, das mache ich ja so gerne und du hast dann immer die richtigen Adjektive, ein Adjektiv zum Giro bisher.
Sehr interessant.
Sehr interessant? Okay, dann scheine ich die entscheidenden Etappen verpasst zu haben, obwohl ich dachte, ich würde viel gesehen haben, aber ja, okay. Dann lasse ich mich von dir überzeugen. Ich grätsche rein bei den Etappen, die ich gesehen habe. Das waren vor allen Dingen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, die letzte Woche und sonst so Zusammenfassungen. Sehr, sehr interessant. Na, gut.
Welches Adjektiv würdest du dann dem Rennen geben?
Ich glaube, so in der ganzen Entwicklung und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich würde es wie einen Kuchen sehen. Weißt du, wenn er so einen ganz, ganz, ganz behäbigen, irgendwie, boah, so ein Streuselkuchen ohne irgendwas. Weißt du? Sowas wirklich, ich will nicht sagen langweiliges, aber nichts mit so Highlights, wo aber dann so zwischendrin so ganz kleine Schokochips drin sind. Also immer mal wieder so ein Leckerli, aber insgesamt dann doch etwas, wo man sagt, ja, ist halt ein Kuchen, ne? Also ich hatte schon meine Highlights, aber so insgesamt finde ich das alles nicht so prickelnd, nicht so mitreißend dieses Jahr. Aber ich lass mich von dir überzeugen, dass ich da einfach, vielleicht habe ich auch einen Giro vom letzten Jahr aus Versehen angemacht. Oder sonst irgendwas. so ein Fehler. Yates führt doch wieder, oder? Nein. Wir gehen mal die Etappen so ein bisschen durch, machen dann eine Vorschau, was wir uns vorgestellt haben, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Wo wir vielleicht auch komplett falsch lagen. Stichwort, wer gewinnt, wer wird Dritter. Auftakt in Bulgarien, wie hast du das alles so als Ganzes wahrgenommen?
Am Anfang fand ich es ziemlich, also so diese erste Etappe noch verhalten, was so die Zuschauer angeht, aber dann so Etappen 2 und 3, gerade wo man dann in Richtung Hauptstadt Sofia kam, wurde das sehr gut angenommen und organisatorisch fand ich das besser, viel besser gelungen, als man eigentlich so erst gedacht hätte. Also es war irgendwie wenig chaotisch, also wie man vielleicht erst vermutet hätte ursprünglich. Und auch, ich fand die Straßen tatsächlich in einem sehr guten Zustand teilweise.
Ja, wieder erwarten. Also ich hatte ehrlich gesagt schlimmstes befürchtet. Und ja, also ging, ne? War machbar. Also vor allem, ich musste so an, das war auch Albanien letztes Jahr, ne?
Ja, ähnlich. Ja. Also ich fand es tatsächlich von der Atmosphäre und auch, sage ich mal, von dem sportlichen Geschehen sehr ähnlich Bulgarien und Albanien jetzt in diesem Jahr. Aber ich denke, so insgesamt gesehen für den Veranstalter hat es sich natürlich monetär ausgezahlt, aber auch jetzt, sage ich mal, für Bulgarien als solches, die haben da gut Werbung für sich machen können für den Tourismus.
Ja, und da gab es ja diese Woche noch ein Ereignis für Bulgarien. Also Bulgarien hat einen Lauf. Das kann man ja noch sagen.
In aller Munde, ja.
Ja, genau. Aller Ordens und aller Munde. Zu den Etappen, die dann stattgefunden haben. Die erste Etappe war ja die, ich versuche jetzt gar nicht die Namen auszusprechen, weil das wird wahrscheinlich noch schlimmer als im Italienischen. Nesseba nach Burgas, würde ich vermuten. War so eine relativ flache Etappe, ne? Immer ein ganz kleines bisschen hügelig, aber jetzt nicht irgendetwas, wo man sich ernsthaft Gedanken drum gemacht hat. Wir sind dann auch in so einen Rundkurs gefahren irgendwie, ne? Oder manche Berge doppelt und dreifach. Oder doppelt zumindest. Bis es dann am Ende dann, also, ne, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also wie immer, Breakaway raus, und dann werden wieder eingeholt und ja, dann dachte man so, normaler Sprint, ne? Alle fit, alle heiß und dann kam halt noch dieser Sturz irgendwie dazwischen. Und der war nun weniger schön.
Das war tatsächlich so ein bisschen mit Ansage auf diesem letzten Kilometer, weil die sind da ja schon mal lang gefahren und die Straße ist da ziemlich schmal geworden auf dem letzten Kilometer nochmal. Ja, und klar, wenn dann einer sich am Hinterrad des anderen aufhängt und das mitten im Feld, dann kann keiner dahinter mehr weiterfahren. Ja. So kam es dann auch. Und am Ende war es dann auch wirklich nur eine ganz, ganz kleine Gruppe, die vorne um den Sieg gesprintet ist.
Ja, also so die, die gerade noch drüber gekommen waren. Und man dachte immer so, boah, hoffentlich haben sich da nicht allzu viele wehgetan, weil das sah am Ende des Tages, wenn man sich so das Ergebnis anguckt, ne, also an dem Tag ist, glaube ich, keiner ausgestiegen. Am nächsten Tag sind auch alle, ist, glaube ich, einer, wer war das hier? Ich habe die Liste auf mit den ganzen Moschetti ist, glaube ich, nicht, did not start, ne? Also der ist nicht gestartet, den hast du wohl ein bisschen mehr mitgenommen, Gehirnerschütterung. Und ansonsten ist es aber glimpflicher ausgegangen, als du gedacht hast, ja, und gewonnen hat dann in dem Sprint der verbliebenen Spitze, sag ich mal, Paul Magnier. Und hat dann auch direkt das gelbe, ich sag immer ein gelbe Trikot, weil das in Pro Cycling Stats immer gelb ist. Ich frage mich, warum die das nicht einfärben können. Paul Magnier im gelben Trikot. Und dann war die Freude groß. Völlig zu Recht.
Ja, genau, hat das, was haben sie, Castelli Jubiläumstrikot gegen das Weiße gegen das Rosane getauscht.
Da wird bei Castelli aber auch der ein oder andere Sektkorken dann geknallt haben, oder? Wenn man die beiden Trikots dann hintereinander da sieht.
Das glaube ich, ja, das wird denen sehr gut gepasst haben. Aber ja, aus sportlicher Sicht war das wenig überraschend. Ich sage mal, wenn da jetzt dieser Sturz nicht gewesen wäre, bin ich mir relativ sicher, dass Paul Magnier an dem Tag auch gewonnen hätte.
Ja, ja. Zweite Etappe, zweiter Sturz. Und der ist dann schon für die gesamte Rundfahrt etwas entscheidender gewesen. Also, ne, wenn man sagt, okay, bei dem einen Sturz wäre vielleicht das gleiche Ergebnis rausgekommen. Naja, beim zweiten Sturz, wenn man dann Did-Not-Finish-Liste, beziehungsweise man könnte dann ja auch an der Stelle, muss man vielleicht sogar die Did-Not-Start-Liste der dritten Etappe dann direkt mit in eine mitnehmen. UAE, wir haben immer gesagt, UAE ohne Pogacar, das ist ein Hühnerhaufen, der macht nichts richtig und alles fehlt ein bisschen Struktur. An dem Tag haben sie es einfach komplett zerrissen. Ne? Jay Wine raus, Marc Soler raus. Am nächsten Tag Adam Yates mit einer der Verletzungen, die mich am meisten so Gänsehaut kriegen lässt. Risswunde am linken Ohr. Das sind alleine die drei UAE-Fahrer, die am nächsten Tag nicht mehr fahren konnten, beziehungsweise an dem Tag nicht das Rennen beenden konnten. Und Jay Wine, er war es doch, der vom Känguru runtergeholt wurde. Jetzt mit Ellenbogenfraktur, magst du der Beckenfraktur, dann noch, helf mir bei der Aussprache, Adney Holter von Unox, Holter, Santiago Butrago von Bahrain. Also das mächtig, hat einige zerrissen.
Ja, also dieser Sturz, über den du sprichst, der war in der Anfahrt zu dem letzten Berg. Also da ging es ein dritte Kategorieberg kurz vor dem Ziel noch hoch, der zum Schluss auch sehr steil war. Und kurz davor gab es den Sturz bei hoher Geschwindigkeit. Hat er auf einer Straße die Bremse gezogen und dann lagen gleich ganz, ganz viele auf der Straße. UAE hat es da besonders schwer getroffen, du hast es gesagt, drei Fahrer in dem Falle verloren und die beiden Gesamtklassementskapitäne, Jay Vine und Adam Yates, der es dann auch in der Gesamtwertung probieren sollte, mit Bultrago noch einer, der zumindest, jetzt sage ich mal, zum erweiterten Favoritenkreis aufs rosa Trikot zählte, auch ausgeschieden. Von daher, ja, eigentlich ein sehr, sehr, sehr trauriger Tag für das Team UAE, sage ich jetzt mal, wie wir später noch feststellen, noch nicht das Ende vom Giro gewesen, im Gegenteil, es ging für die eigentlich nur bergauf.
Hat mich auch überrascht. Ich dachte mir so ein bisschen, okay, vielleicht wenn sie jetzt gar keine Struktur mehr haben, anstatt einer Struktur, an die sie sich eh nicht halten oder die nicht richtig funktioniert, vielleicht ist dann gar keine Struktur die bessere, so einzelkämpfermäßig.
Ja, sie haben schon, also einen großen Zusammenhalt in dem Team, würde ich sagen.
Ja, ja, aber nicht so im der Zusammenhalt, klar, also sowas schweißt ja wahrscheinlich zusammen, ne? Aber
die taktische Ausgangssituation ist einfach eine völlig andere. Ansonsten wären halt Fahrer wie Navas oder Arrieta, die wären halt sonst im Finale bei Adam Yates gewesen, um den zu beschützen und hätten keine Freiheiten gehabt, in eine Ausreißergruppe zu gehen.
Ja, jetzt geht wahrscheinlich oder möglicherweise morgens der sportliche Leiter in den Bus rein und sagt zu den verbleibenden, oder vielleicht fahren die jetzt auch nur noch mit dem VW-Bus oder Mercedes-Bus wahrscheinlich bei denen, ne, kommt in den Sprinter rein und sagt so, Jungs, wer will heute? Wer will und wer kann? Ne, so stelle ich mir das manchmal in meiner naiven Art vor. Schlimme Sache, es wurde dann auch erstmal neutralisiert, weitergefahren, wenn ich das richtig entsinne, und dann irgendwann wird das Rennen wieder freigegeben und dann kam eine für mich ein bisschen, also hätte ich zumindest zu dem Zeitpunkt nicht erwartet, vor allen Dingen wegen der Stürze, die schon passiert sind, wegen der nassen Straßen und, die Attacke von Vingegaard. war. Also
genau, der hat da am zweiten Tag direkt versucht, dem Rennen seinen Stempel aufzudrücken. Ich glaube, Pellizzari und noch ein, zwei andere konnten dann bei ihm mitfahren. Aber ja, die haben dann vorne gepokert und von hinten kam dann die hintere Gruppe wieder ran. Und so wurde das dann am Ende im Sprint einer kleinen Gruppe entschieden. Schade bisschen für Florian Storck, aber toller zweiter Platz auf der Etappe. Gewonnen dann von Guillermo Thomas Silva, erster Fahrer in der Geschichte des Giro d'Italia aus Uruguay, der eine Etappe gewinnt und damit auch das rosa Trikot dann übernommen hat.
Ja, aber wie, man wird an dem Tag, leider Gottes, war dann eher das Thema, wer alles ausgeschieden ist und wer gestürzt ist und ja, unschöne Geschichte und auch so ein bisschen, zu dem Zeitpunkt dachte ich schon so, okay, Wine und Yates, jetzt vielleicht nicht die Top-Kandidaten, nicht, nee, Top, wie soll man sagen, Kontrahenten, das war, glaube ich, das Wort, was ich suchte, die Top-Kontrahenten, aber schon welche, die Alarm machen konnten und könnten und ja, schade drum, also für einen Giro, wo es eh einen mit großem Abstand Favoriten gibt, dann noch welche, die zumindest ihm ein bisschen Ärger machen könnten, rauszunehmen, also durch einen Sturz rausgenommen zu bekommen, ist natürlich für die Spannung wenig schön.
Ja, aber eine Sache, die auch hinsichtlich Stürze oder Stürzen vermeiden auffällt, ist, dass die neue Teamtaktik vom Team Visma Lease Bike ist da ganz interessant zu beobachten. Also die nehmen halt oder fahren oft auf diesen Flachetappen mal ganz bewusst ganz hinten im Feld, weil die halt sagen, ähnlich wie zum Red Bull bei der letzten Tour de France auch schon gemacht hat mit Roglic, lieber wir kommen hier halb nur eine Stütze durch und verlieren 20 Sekunden, als dass wir uns ins Getümmel stürzen und dann schwere Verletzungen riskieren.
Aber völlig im Gegensatz zu dem, was man noch so in den Jahren davor gemacht hat, ne? Wo man gesagt hat, ey, die Fives müssen vorne fahren, damit sie nicht durch einen Sturz aufgehalten werden. Also ein bisschen so ein Paradigmenwechsel an der Stelle. Ich weiß gar nicht, bei der Arbeit, glaube ich, beim Mittagessen hat doch irgendjemand berichtet, der hätte woanders gehört in irgendeinem Podcast, dass darüber diskutiert wurde, ob es vielleicht auch Sinn macht, dass die Teams gar nicht miteinander fahren. Was mir ein bisschen, also so nach dem Motto, wenn einer fällt, okay, aber wenn drei hintereinander fallen, dann sind alle drei weg.
Das,
ja, ich weiß nicht, ob das der Begriff Milchmädchenrechnung für den Umstand nicht der richtige wäre, weil wenn du reagieren musst als Team, dann musst du dich halt erstmal suchen, finden und dann sind erstmal 5 Minuten um.
Ja, kommt halt immer ein bisschen auch auf das Finale der entsprechenden Etappe an. Also wenn es jetzt irgendwie 4 Kilometer vor dem Ziel ist, dann ist das vielleicht eher sinnvoller, als wenn es eine hektische Situation 30 Kilometer vor dem Ziel gibt, wo du dann doch schneller deine Teamkollegen mal brauchst, als dass du irgendwo in die 3-Kilometer-Marke rollen kannst, ohne großartige Hilfe noch.
Ja, in diesem Sinne, also zu dem Zeitpunkt, wie spricht man, wer ist der erste von der Guillermo Thomas Silva vom Team Astana dann im rosa Trikot? Dritte Etappe war wieder dann, der hatten wir glaube ich auch schon gesagt, dass das, dritte Etappe hatten wir dann schon gesagt, na, wird mit Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit wieder eine Sprintankunft. Das war diese komische Geschichte, wo sie sehr, sehr lange, sehr, sehr langsam, immer stetig steigernd einen Berg hochgefahren sind. Und dann genauso wieder rückuntergefahren sind. Paul Magnier in diesem Sprint, ich will nicht sagen Sprint Royal, aber es war schon, die Besten waren vorne, ne, Milan und Groenewegen noch und Fotofinish es war knapp, aber jetzt nicht übertrieben knapp. Schade für die Rockets ein bisschen.
Auf jeden Fall. Und was mich überrascht hat, wie weit die Ausreißergruppe gekommen ist, die wurde dann tatsächlich erst auf dem letzten Kilometer eingeholt, weil man hat ja so gedacht, okay, das geht dann doch relativ schnell. Da hatten sich die Sprinterteams etwas verzettelt und ja, zweiter Sieg für Paul Magnier, relativ souverän dann auch.
Ja, mittlerweile waren übrigens dann auch noch André, Yates war Dritter, nicht mehr angetreten. Das war dann der traurige Punkt. Nächste Etappe, wir hecheln ein bisschen durch, aber man kann auch gar nicht so viel sagen, weil das meine ich eben damit, ne? Ist wie ein guter Rührkuchen, alles okay, alles gut, aber jetzt auch nichts irgendwie, was so, wie soll man es beschreiben, so heraussticht. Etappe Nummer 4 war dann, sagen wir vielleicht auch mal das Datum, ich glaube der Dienstag, ne?
Genau, nach dem ersten Ruhetag dann, weil der war ja dann schon an dem Montag, also kein Ruhetag in dem Sinne, sondern ein Transfertag, um von einfach Bulgarien nach
Italien
überzusetzen.
Genau, und das ging von Cantanzore nach Cosenza. War ein Tag, wo so, ich sag mal, 60% erstmal flach am Anfang mit einem kleinen Hügelchen, dann ein langer Anstieg, eine zweigeteilte längere Abfahrt und dann nochmal ein bisschen hügelig ins Feld rein. Und da hatten wir, glaube ich, auch, da waren wir uns, glaube ich, unsicher, ob das noch eine Sprinterwoche, Sprinteretappe werden kann oder dann noch eher so bergfeste Sprinter. Und da hat Navarez dann an dem Tag, sage ich mal, für seine Kollegen, die nicht mehr mitfahren konnten, so ein bisschen die Eisen aus dem Feuer geholt und hat das Ding abgeschossen und in schöner Manier, wie ich finde.
Auf jeden Fall, also an diesem Berg wurde dann auch wirklich Tempo gefahren, also ja, da war es dann richtig schnell. Movistar hat da vor allem versucht, die reinen Sprinter auszusortieren, das ist ihnen auch gelungen in dem Fall und ja, UAE hat das im Finale sehr geschickt gemacht, die haben erst einen Versuch gestartet mit Jan Christen, der wurde dann aber noch wieder zurückgeholt und dann, ja klar, Navarez, der ist enorm schnell aus solchen Gruppen heraus und hat dann vor dem Movistar-Sprinter Luis Aula und Giulio Ciccone gewonnen an dem Tag. Ich glaube, Ciccone hat dann aber dann das rosa Trikot übernommen.
Genau, der hatte noch 6 Bonussekunden gesammelt im Finale und auch vorher, meine ich mal, irgendwann schon mal ein paar. Dementsprechend lag er damit 4 Sekunden vorne und für einen Italiener vom Team Lidl Trek da wahrscheinlich einer der Tage seines Lebens. Ne? Also der wird sich ein Bein abgefreut haben. Was hatte ich denn? Ich hatte eine Frage noch so. Ach so, ja, genau. Ey, klingelt's bei dir nicht immer, wenn du den Namen Bellocchi hörst und musst dann direkt an seinen Vater denken? Ich komme da noch nicht drauf klar. Also dass wir jetzt in dem Alter sind, wo wir die Eltern, also die, ich sag mal Eltern, bei den Namen weiß ich nicht, ob es den Fall schon gibt, aber meistens die Väter der Fahrer oder Fahrerinnen, gibt's ja auch bei den Frauen, gibt's das ja auch, dass wir die Väter noch kennen, empfinde ich als sehr, sehr komisch.
Ja, das ist liegt in der Natur der Sache.
Ja, also, natürlich, dass wir alt werden.
Aber Kinder wird das irgendwann älter und kann auch mal Radfahrer werden. Aber klar, das ist dann schon, muss man sich immer ein bisschen kneifen vielleicht in dem Sinne. Aber kann ich dich beruhigen, weil er ja auch erst 20 ist.
Ja.
Also Markel Bellocchi, also er ist jetzt noch nicht irgendwie 30 oder so, wo man sagt, hey, warum fährt denn der jetzt auf einmal der Sohn von XYZ und er ist jetzt plötzlich schon so alt, nein, der ist jetzt relativ jung.
Ja, ja, ja. Aber ich stelle mir immer vor, wenn Oscar Sevilla gegen die Söhne seiner ehemaligen Konkurrenten fährt, wird ja de facto schon passiert sein. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Also, Ciccone ist an dem Tag ins rosa Trikot gefahren. Die vierte Etappe war das. Dann kommen wir zum Mittwoch. Und das, muss ich sagen, ist so eine Etappe, wo ich das schon das kleine Schokochip-Stückchen in dem Kuchen gefunden habe. Ich hatte es vergessen. Ich wollte an dem Abend, ich war nur zu müde, die eigentlich noch eine Nachricht so schicken, so nach dem Motto, was war das denn? Eigentlich nichts Besonderes. Also eigentlich irgendwie ne extrem schlechtes Wetter an dem Tag. Also gab es mal einen trockenen Moment? Ich weiß es nicht. Wenn, dann habe ich ihn nicht gesehen. Ich bin so bei irgendwie 50 vom Ziel, glaube ich, eingestiegen. Vielleicht am Anfang ganz normal. Aber im Prinzip den ganzen Tag schlechtes Wetter. Zwei Fahrer, Igor Arrieta und Alfonso Eulalio. Wie spricht man das aus? Eulalio?
Eulalio, ja.
Eulalio. Portugiese und Spanier. Attackieren irgendwann, fahren, glaube ich, auch zu zweit weg. Nee, es waren mehr, ne? Das war eine größere Gruppe.
Nee, es war an dem Tag natürlich so, dass viele da in die Ausreißergruppe wollten und es lange gedauert, dann hat auch, bis sich diese Ausreißergruppe gebildet hat und aus dieser Gruppe heraus ist erst Arrieta weggefahren und dann ist Eulalio nochmal halt zu ihm nach vorne gefahren.
Genau, okay. Dann warst du aus dieser größeren Gruppe. Und die sind wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen die Berge runtergefahren. Es waren immer mal wieder, das war nicht so, dass es eine lange Abfahrt war und ein langer Anstieg, sondern es gab immer mal wieder so Passagen, wo es bergab ging. Nicht zwingend lang, aber es ging immer bergab. Und die sind wirklich beide mit dem Messer zwischen den Zähnen da runtergefahren. Also so, dass wirklich jeder, auch die Kommentatoren von Eurosport, beziehungsweise Discovery Plus, beziehungsweise HBO Max, beziehungsweise, keine Ahnung, ergänzt den Sender, wo es heute ist, so immer schon sagen, oh, hoffentlich geht das gut. Und ich habe immer noch die Worte so von Aldag im Ohr, so, oh, kommen die um die Ecke. Und naja, irgendwann, wer war der? Eulalio war, glaube ich, der Erste, der Nee, Arrieta war zuerst gestürzt.
Genau, ja.
Den also, hat sie in der Rechtskurve, Linkskurve dann einfach geschmissen, also weggerutscht.
Ich würde auch eher sagen, dass er das war, der wirklich versucht hat, da seinen Fluchtgefährten in der Abfahrt abzuhängen und dafür dann als erster bezahlt hat. Er lag dann auf der Straße und war in der Zwischenzeit schon 30 Sekunden zurück. Mhm. Und bis dann Eulalio auch gestürzt ist, aber der hat es gar nicht so darauf angelegt, sondern der ist halt einfach weggerutscht auf der Straße, weil es einfach so rutschig war durch den Regen und ja, einfach die Straßenverhältnisse bedingt dadurch auch vielleicht, dass da so ein leichter Ölfilm und sowas auf der Straße war. Also er hatte einfach schlicht und ergreifend keine Chance.
Ja, also da konnte man auch nichts mehr machen. Das war einfach zack weg und ist geschont. Naja, und dann waren sie wieder beisammen. Und man dachte schon so, oh, jetzt Sprintfinale zwischen den beiden. Ich gestehe ja, ich kenne beide Fahrer jetzt vom Namen her und auch wahrscheinlich in dem einen oder anderen schon mal gesehen. Aber ich hätte jetzt keinen klaren Favoriten für mich ausmachen können im Sinne von die Fähigkeiten von ihm versus die Fähigkeiten von ihm. Dafür kenne ich zu wenig, aber ich hatte irgendwie so vom Gefühl her, dass Arrieta so der besser drauf ist.
So. Naja, vorher.
Also mit der Brechstange wollte er es.
Sie waren ja beide wieder zusammen und dann hat sich ja Arrieta einmal noch verfahren.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich dann so, okay, das wird Arrieta irgendwie machen, das habe ich so ein Gefühl. Und dann, leichte Links-Rechts-Kombination würde ich sagen. Rechts, erst rechts und dann links. Und Arrieta ist einfach zu schnell, kriegt die Kurve nicht mehr und hat dann instinktiv, ist er nach links gefahren, anstatt nach rechts, also die falsche Abbiegung genommen, um damit er einfach nicht stürzt und hat dann da so ein rot-weißes Flatterband auch noch mitgenommen. Das war herzallerliebst alles. Hat sich zum Glück nicht wehgetan und ist dann wieder einmal umgedreht, wieder auf die richtige Straße und weitergefahren. Kostenpunkt, weiß ich nicht, 18 Sekunden, 20 Sekunden, 15, so irgendwas, sagen wir mal 17 plus minus 3 Sekunden. Und da dachte man dann allerdings wieder, okay, das macht Eulalio jetzt, der Sack ist jetzt zu, ne? Einmal schon dran, einmal den Schlag ins Gesicht, also den Schlag in den Nacken zu stürzen, dann wieder umzufahren, also die Moral dann noch zu haben, auch nicht aufzugeben, fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und dann, ich weiß gar nicht, wie hoch der Geschwindigkeitsunterschied am Ende war. Also die letzten 2 Kilometer hätte ich mal gerne so handgestoppt, die Zeiten von beiden, weil auf einmal, ich weiß gar nicht, wie Arrieta das gemacht hat und wo der nochmal irgendwo ein Turbo gezündet hat, der hat ihn dann doch nochmal eingeholt auf diesen letzten 2 Kilometern und hat das Ding abgeschossen.
Also, ja, auf den letzten Metern tatsächlich hat er, ist halt von hinten noch angefahren, wo man gedacht hätte, okay, da ist der Abstand dort doch zu groß, aber er hatte tatsächlich dann noch die größeren Kraftreserven, da machen wir uns nichts vor, die waren am Ende beide stehend K.O.
Ja.
Für Eulalio jetzt vielleicht, ja, kein schwacher Trost, aber er konnte sich dann immerhin das rosa Trikot überstreifen, auch wenn er die Etappe nicht gewonnen hat.
Man kann vielleicht sagen, für beide das bestmögliche Ergebnis noch rausgeholt. Ne? Also so nach dem Motto, es ist irgendwie fair. Dann, also beide konnten an dem Tag zumindest sich über etwas freuen, sagen wir mal so.
Ja, aber apropos rosa, also für Ciccone war das dann natürlich in dem Sinne ja ein gebrauchter Tag, weil er hat jetzt das erste Mal das rosa Trikot gehabt, aber A, konnte er es nicht zeigen, weil er die ganze Zeit mit einer dunklen Regenjacke dann gefahren ist und B, war es dann auch nach einem Tag dann ja schon wieder weg.
Ja. Ja, gut. Wetter ist halt Pech, ne? Dann musst du halt Schach spielen, dann machst du gern draußen Sport.
Also. Aber du hast gerade über ja so bekannte Radfahrer gesprochen und ihre Söhne. Mhm. Arrieta ist auch ein Sohn eines bekannten Radsportlers, also ja, Igor Arrieta.
José Luis Arrieta.
Ganz genau.
Hat mir gerade das Internet schnell gesagt. Wo ist der denn? Wann war der denn? Blöde Banesto?
Der war früher lange bei Agi Desert zum Beispiel und dann in der sportlichen Leitung von Movistar war er auch lange.
Ah, okay. Boah, hat immerhin Vuelta Spanien-Rundfahrt mal eine Etappe gewonnen. Dann mehrfach so zweite Plätze. Also das ist die zweiten Plätze. Sein Sohn hat es schon besser gemacht. Zweimal Fünfter bei der Tour. Zweimal Vierter. Ja, also solider Fahrer wahrscheinlich, ne? Jetzt nicht so ein, nicht jemand, über den noch in dem Dorf seit Generationen gesprochen wird, aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber er hat schon mehr Siege jetzt bei Grand Tour als sein Papa, kann er ihm auch sagen. Schönes Ding, wusste ich wirklich nicht. Wo waren wir? Also Gesamtklassement, ne? Ist damit nach Portugal gegangen. Gesamtwertung, rosa Trikot. Und wir kommen zur Etappe Nummer 6. Da muss ich jetzt mal in meinem Verstand grübeln, was da war. Das war eine Sprintetappe.
Genau, das war die Etappe von Paestum nach Neapel, also nur 141 Kilometer lang, besseres Wetter an dem Tag, ja. Lange auch zum Anfang zumindest an der Küste dann entlang, es war fast komplett flach und ja, eigentlich war die Etappe recht ereignisarm, also es gab zwischendurch auch mal eine Ausreißergruppe, die dann aber relativ schnell wieder eingeholt wurde und im Finale, ja, darüber wurde dann später viel diskutiert, weil in Neapel selbst war die Zielankunft auf so einer Kopfsteinpflasterpassage, ging zum Schluss nochmal durch so eine Links-Rechts-Kombination, ja. Dann ein Stück bergauf und halt ja, in dieser Rechtskurve ist der Sprintzug von Team Unibet Rose Rockets entgleist, beziehungsweise Dylan Groenewegen ist dann mit seinem Anfahrer gestürzt. Und
aber auch ja. Beide, aber das ging jetzt, aber Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mache ich ungern, aber an der Stelle, die sind halt unabhängig voneinander hintereinander gefallen irgendwie, ne? Also so sah es für mich aus. Also
die, ja eben, weil ne? Ja klar, einer bremst und automatisch reagieren die dahinter auch. Also ja. Du tippst halt einmal die Bremse an und dann sobald so, das Problem war halt auch, es war eigentlich den ganzen Tag da trocken in Neapel, aber kurz davor hat es dann ganz leicht geregnet irgendwie und dann war halt dieses Kopfsteinpflaster extrem glatt, aber das ändert ja nichts daran, dass alle irgendwie mit diesen Bedingungen klarkommen müssen.
Ja, absolut. Also ne, wenn du stürzt und der andere fährt weiter, einer konnte, der weiterfährt, ist besser, liegt besser. Gar keine Frage.
Also es gab ja hinterher viele Fahrer, die sich darüber beklagt haben, muss das sein, das Finale da irgendwie auszurichten, können wir nicht irgendwie auf einer breiteren Straße oder weiter vorher an einem sichereren Punkt das Ziel machen. Ja, ist eine kontroverse Diskussion, in der man sowohl die Argumente dafür irgendwie nachvollziehen kann, dass es zu gefährlich ist, als auch, wie ich gerade gesagt hat, argumentieren kann, ja, alle müssen mit den gleichen Bedingungen klarkommen und wenn du halt zu schnell in die Kurve fährst, dann bist du halt einfach zu schnell.
Ja, das war, dass die Fahrer dann in Interviews sich geäußert haben, ne, jetzt habt ihr, ihr wolltet das Spektakel, jetzt habt ihr das Spektakel gehabt und so weiter und so fort. Ja, ich nehme solche Aussagen direkt danach, nehme ich eigentlich wenig ernst, weil das ist einfach so im Adrenalin, so im ich will nicht, ja, wie soll man sagen, Adrenalin geschwängert. Solche Aussagen, da kann man, die können ja kaum klar denken und das ist auch okay so. Du sagst es eben. Man hat für beide Positionen Verständnis und beides ist richtig. Auch wenn es komplett das Gegenteil ist, ne? Gibt ja so Situationen. Ich neige dazu auch immer zu sagen, ne, ich bin ja jemand, der sagt, bei diesen ganzen Abfahrten, die dann unten im Ziel enden, ne, oh mein Gott, muss das sein, weil die gehen jetzt das Risiko ein. Ähnliche Situation, ja, aber dann müssen die Fahrer auch vielleicht mal, also wenn sie wirklich so einhellig einer Meinung sind, ich meine, es gab es ja in der Vergangenheit schon mehrfach, dann fahren sie halt neutralisiert. Ne? Sie können sich ja selber organisieren und sagen, nee, machen wir hier an der Stelle nicht, wir fahren neutralisiert weiter. Passiert halt auch nicht. Ne? Dann scheint es zumindest auch unter den Fahrern verschiedene Meinungen zu geben.
Eben.
Ja, so ist
und
es.
Und am Ende war es, dann gab es dann einen Sieger, mit dem überhaupt gar keiner gerechnet hätte vorher. Davide Ballerini vom Team XDS Astana, auch schon der zweite Sieg für die Mannschaft bei der beim Giro jetzt, also für die läuft es auch gut. Aber eben besagter Ballerini und auch Jasper Stuyven, die hatten diese letzte Kurve auf der Innenbahn genommen. Eigentlich, ja, sagst du, gut, wenn du innen in die Kurve reinfährst, dann kommst du da niemals irgendwie heiler als Erster durch. Mhm. Aber total unlogisch eigentlich sind die beiden unbeschadet durch diese Kurve gekommen. Paul Manier, der am Ende Dritter wird, wurde vom Sturz aufgehalten und hätte die beiden noch fast nur eingeholt.
Mhm. Ja, und an der Gesamtwertung hat sich nichts geändert. Weiterhin bei Eulalio. Das Trikot vom Bahrain Victorious. Haben wir das eigentlich schon gesagt von Bahrain Victorious? Ich glaube gar nicht, ne? Mhm. Er wollte jetzt gerade, aber nee, wir sind bei Etappe 6, da machen wir jetzt erstmal durch. Weil es gibt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn ich mir jetzt das nochmal so en bloc, wo wir jetzt zum Blockhaus kommen, so durch den Kopf gehen lasse, es gibt auch echt, es konzentriert sich auf sehr wenig Teams, habe ich irgendwie so den Eindruck, ne? Also, weißt du, die Siege und Aufmerksamkeit und Ereignisse sind nicht so, also zum Beispiel, wir haben noch nicht einmal bis jetzt, wir sind jetzt bei Etappe 7, haben noch nicht einmal Education First erwähnt. Wir haben noch nicht einmal Decathlon mit Felix Gall bisher erwähnt. Ne? Das Netcompany Ineos auch noch nicht einmal erwähnt, Pinarello nicht. Also es ist bis jetzt konzentriert es sich, war es sehr konzentriert auf diese Teams. Astana vielleicht, ne? Dann UAE natürlich und so, ist sehr konzentriert.
Ja klar, da gibt es schon ein recht krasses Gefälle innerhalb des Pelotons, sage ich mal gerade. Du musst eigentlich immer nur hinten durchgucken. Die letzten Plätze der Etappen werden oft von denselben Teams irgendwie belegt.
Ja.
Und klar, wir sprechen wenig über das Team. Also es gibt viele Teams, die überhaupt gar nicht auffallen, wie zum Beispiel NSN oder das Team Pinarello Q365. Mhm. Aber dann gibt es natürlich aber auch Teams, die machen das sehr clever. Die suchen sich ihre Nische, zum Beispiel Bardiani. Die gehen dann halt auf diese Zwischensprintwertung zum Beispiel oder fahren jeden Tag irgendwie in die Ausreißergruppe rein, weil genau für diesen Zweck sind sie auch eingeladen worden vom Veranstalter.
Ja, ja, das stimmt. Ja, das taucht dann in der Ergebnisliste nicht auf, aber trotzdem kriegen die sehr viel Kamerazeit für diejenigen, die halt die Möglichkeit haben zu gucken. Aber wir haben eben am Block gesprochen, deswegen gehen wir jetzt auch zum Block, nämlich zum Blockhaus. Und das war dann so der erste richtige Tag, wo man gesagt hat, heute, die alte Phrase, ne, heute kann der Giro nicht gewonnen werden, aber verloren und alles, was dazugehört, das war der Tag, wo man sich zum ersten Mal gedacht hat, okay, heute wird das Klassement neu gemischt, die Karten neu gemischt, das Klassement gemischt, wer auch immer gemischt wird. Und ich glaube, bei allen Interviews vorher und so weiter, alle Augen waren einfach auf Vingegaard gerichtet. Also ohne jetzt über irgendjemanden schlecht reden zu wollen, aber er war schon der ganz klare und große Favorit.
Absolut, also alle haben damit gerechnet, an dem Tag wird Jonas Vingegaard den Pflock einrammen und sozusagen für eine Vorentscheidung sorgen, vielleicht schon in der Gesamtwertung bei dem schweren Berg. Am Ende kam es so letzten Endes, dass er gewonnen hat, aber vielleicht doch nicht ganz so deutlich, wie so manche erwartet hat.
Mhm. Ja.
Also am Ende hat er, ist er losgefahren. Wann waren es? 5 oder 6 Kilometer vor dem Ziel?
Ja.
Ja. Und da konnte zunächst nur Pellizzari dran bleiben. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass er da einen taktischen Fehler gemacht hat. Der ist dann aber abgefallen und am Ende war es tatsächlich so, dass die letzten 3 oder 4 Kilometer ist sogar Felix Gall den Berg schneller hochgefahren als Vingegaard und hat nochmal Zeit gut gemacht. Kam dann nur 13 Sekunden hinter ihm ins Ziel. Und dahinter dann ja das Duo von Red Bull Bora Hansgrohe mit Jai Hindley und Giulio Pellizzari.
Und wie glücklich kann Pellizzari eigentlich sein, dass Hindley so in dieser Form ist, dass er mit ihm mitfahren konnte?
Ich glaube, das hat am Ende dann gar nicht mal mehr so viel ausgemacht. Weil er musste dann sowieso sein Tempo irgendwie fahren, aber er hat dann dem Tag einfach einen taktischen Fehler gemacht. Also an so einem langen Anstieg, da darfst du halt nicht einmal irgendwie in den roten Bereich gehen. Ansonsten bezahlst du halt dafür und das hat er halt in dem Fall. Also er ist zu sehr übers Limit gegangen, wollte bei Vingegaard unbedingt dranbleiben. Klar, er ist jung und euphorisiert, sage ich mal, als Italiener bei seiner Heimatrundfahrt will er natürlich möglichst gut abschneiden und hätte auch klappen können vielleicht. Also vielleicht, wenn er noch irgendwie 500 Meter länger dran geblieben wäre, hätte sich vielleicht Vingegaard umgedreht und gesehen, jetzt bin ich hier doch noch nicht alleine und dann nehme ich mal lieber wieder raus. Ich weiß gar nicht genau, vielleicht ist der andere dann doch stärker, aber dem war halt nicht so und Pellizzari ist dann in die Luft geflogen, sage ich mal salopp. Und da hat dann am Ende eine Minute Rückstand bekommen.
Es hätte ja auch einfach sein können, dass Vingegaard dann in dem Moment überzieht, wo er sieht, ich komme nicht weg. Hat halt nochmal attackiert, nochmal mehr gibt und dann für ihn, dass er mal platzt. Ne? Kann ich mich nicht erinnern, wann das letzte Mal passiert ist. Aber gibt für alles ein erstes Mal. Diese 13 Sekunden, die er auf Gall rausgeholt hat oder rausgefahren hat, glaubst du, am Ende des Tages wird er sich so insgeheim dann doch ein ganz kleines bisschen geärgert haben und sagen, boah, nur 13 Sekunden, ey, das war in meiner Planung ein bisschen anders?
Ich glaube, er hat sich das wahrscheinlich schon ein bisschen deutlicher vorgestellt. Und er ist ja jetzt nicht spazieren gefahren die letzten Kilometer, sondern auch, da hatte ich den Eindruck zumindest, vielleicht noch, er hat ein bisschen was in der Hinterhand gehalten. was er noch hätte zulegen können, aber da ging, glaube ich, auch nicht viel mehr bei Vingegaard und ich glaube, er hätte sich schon einen größeren Abstand gewünscht an dem Tag, hätte sich das vielleicht auch so vorgestellt, aber muss man auch mal fairerweise sagen, Felix Gall ist extrem starkes Rennen gefahren, der hat es halt genau anders gemacht als Pellizzari, ist sein Tempo weitergefahren an dem Berg, so ein bisschen wie es Froome früher immer gemacht hat, hat sich nicht beeindrucken lassen da von der Tempoverschärfung von Vingegaard und holt ihn am Ende fast noch wieder zurück.
Ja. Was gibt's sonst noch von dem Tag zu berichten? Also du sagst, meine These oder mein Gedanke, zum Glück hatte Pellizzari noch Hindley dabei, wäre gar nicht so sehr nötig gewesen. Kann ich mit akzeptiere ich, wenn du das sagst, akzeptiere ich das. Ansonsten gab's große Verlierer an dem Tag, so richtig eigentlich nicht, ne? Eulalio war weiter noch im rosa Trikot, der war ganz glücklich, Ciccone ein bisschen runtergefallen, aber ansonsten waren da jetzt die jetzt da runter, ich sag mal, in der Gesamtwertung abgestürzt sind, ne? Das waren jetzt auch keine Fahrer, die man längerfristig davon erwartet hatte. Insofern eigentlich ein Tag, wo man ganz grob sagen kann, wie zu erwarten gewesen ist.
Naja, es gab schon so ein paar Verlierer, also Enric Maas zum Beispiel.
Ah ja, okay. Hat dann, ja, aber der hatte bis jetzt ja auch noch nichts geliefert. Also, ne?
Nee, war so ein bisschen sowieso die Frage, was kann er jetzt leisten? Also er hatte ja auch eine Verletzung, beziehungsweise musste eine OP über sich ergehen lassen und war die Frage, wo steht er dann? Egan Bernal hat an dem Tag auch viel verloren. Und hat sich so ein bisschen herauskristallisiert beim Team Net Company Ineos, dass es dann auf Arendsman ja als Kapitän herausläuft. Was ich aber noch erwähnen möchte, wer für mich eigentlich der Fahrer des Tages an dem Tag war, war der Teamkollege von Felix Gall, nämlich Gregor Mühlberger. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee.
Kurz bevor das Team Wismar Liesebike an die Spitze gefahren ist, um den Angriff von Vingegaard vorzubereiten.
Da hat er noch einmal richtig Gas gegeben, ne? Da ist er noch einmal eine Führung gefahren oder so. Warte, was ist das?
Ja, genau. Also der ist keine Führung gefahren, sondern es war ja extrem windig an dem Berg. Und er ist einfach seitlich eine Zeit lang neben der Gruppe gefahren, um seinem Teamkollegen aus dem Wind abzuschirmen und den kompletten Wind wegzunehmen. Und das ging so 1-2 Kilometer. Das war eine sehr beeindruckende Aktion.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst, habe ich das Bild auch wieder vor Kopf. Aber das sind alles so Sachen, die vergesse ich innerhalb einer Woche. Vollkommen richtig, Bernal. Das sind Bernal, Mas, aber das ist auch so ein bisschen, was ich eben angedeutet habe. Ne? Das sind die Teams, die wir bis jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, weil sie auch nichts geliefert haben. Und wenn man über Mas nachdenkt, also wenn die einzigen Schlagzeilen, die ich über Mas mitbekommen habe, ist die, dass er im Frauentrikot fährt, sonst nix.
Ja, eben bestimmt, ja.
Ja.
Aber du hast es auch angesprochen, also vielleicht, wir haben auch über das Team EF nicht gesprochen, aber jener angesprochene Fahrer von dir, Markel Beloki, fährt sehr unauffällig, also er fährt jetzt nicht ganz vorne mit, aber der fährt immer noch so in den Top-Rängen mit, also er ist jetzt in der Gesamtwertung liegt der immer noch sau stark für einen 20-Jährigen.
Über alle Zweifel haben und ist ein Fahrer, den man jetzt dann auch vielleicht in 2-3 Jahren bei sowas noch deutlich weiter vorne fährt. Aber nichtsdestotrotz, im Moment liefern sie halt nichts. Und ja, Bernal, irgendwie traurig, also was heißt traurig, also schade, hätten wir da ein bisschen mehr von versprochen, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht und das gleiche bei Mass. Wo waren wir denn jetzt?
Das war die Etappe vom vergangenen Freitag zum Blockhaus.
Genau. Ich meinte so, haben wir noch was zu besprechen? Also Gesamtklassement
ist
geblieben.
Ich fand noch diskussionswürdig oder generell finde ich das interessant, wie auch das Team Wismar Liesebike an die Bergetappen rangeht. Weil normalerweise würdest du denken, okay, die letzten beiden Berghelfer waren da Davide Piganzoli und Sepp Kuss. Wenn die ihre Arbeit gemacht haben, dann können die eigentlich die Beine hochnehmen und locker ins Ziel ausrollen lassen. Aber es war schon im letzten Jahr so, dass die ihre Berghelfer immer noch weiter haben durchziehen lassen. Du siehst ja auch auf der Etappe, Piganzoli kommt als 16. rein und Sepp Kuss kommt als 19. rein. Eigentlich können die auch sagen, nimm mal die Beine hoch, spart irgendwie jedes Korn, was ihr habt. Aber die lassen die halt immer noch so weiter mit Gas geben, wo man eigentlich sagen würde, ist eigentlich sinnvoller, dass die da rausnehmen. Und am Sonntag hatte das dann mal jemand erklärt aus dem Team, dass die das wohl primär machen, falls Vingegaard mal ein Problem hat und ihm dann möglichst schnell jemand einen Rat geben kann.
Ah, okay. Ein Rat, also pass mal auf, fahr lieber links statt rechts. Entschuldigung.
Nee, ein Fahrrad.
Achso, ja. Entschuldigung, Burzig, also musste, schlechter Witz, der gemacht werden musste, sorry.
Das könnten sie auch über Funk sagen, tatsächlich.
Ja.
Ja, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde das eigentlich den Aufwand nicht wert. Also ich würde lieber halt die Helfer schonen und dann im Zweifelsfall 30 Sekunden länger warten, bis der sportliche Leiter da ist, als jetzt, sage ich mal, da so viele Kräfte zu investieren, nur dass die im Zweifelsfall dann ihrem Kapitän ihr Fahrrad geben könnten.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schwer zu beurteilen, weil wir wissen nicht, wie gut die drauf sind. Weißt du, wenn das für die jetzt Peanuts ist, da mitzufahren, ne? Und dann so nach dem Motto, nur mit 80% zu fahren oder nur mit 85% und dann, ne, bei Platz 20 reinkommen oder sich da möglichst nah dran halten. Aber genauso fit sind. Es hat ja zwei Aspekte, meiner Meinung nach. Einmal dieses, okay, er hat ein Rad, worauf er wechseln kann. Ne? Also das, vielleicht haben sie da noch das Bild von Pogacar auf dem Shimano-Rad im Kopf und möchten das unbedingt vermeiden. Es hat aber auch noch einen zweiten Aspekt. Und der kommt mir jetzt erst, wo du das ansprichst. Und was ist denn, wenn Vingegaard doch gar nicht so gut drauf ist? Dann haben sie direkt zwei weitere Eisen im Feuer, ne, auch die vielleicht dann einspringen könnten, die sich noch nicht so viel. Weil wo stehen die denn in der Gesamtwertung? Gucken wir mal.
Also jetzt nach dieser Blockhaus-Etappe waren die ja auch schon
Ja, stimmt. Das ist der
recht,
genau.
recht weit zurück. Klar, du kannst immer noch verargumentieren, hey, die Teamwertung ist auch noch was wert.
Ja, nee, der
Das
Gedanke ist Blödsinn.
wollen wir auch noch mitnehmen. Aber es glaube ich jetzt ist bei Wismar völlig unterrangig, dass sie irgendwie
Ja,
an die
ja.
Teamwertung denken.
Nein, ach Quatsch, die wissen gar nicht, dass die gibt. Ne, aber Sepp Kuss, okay, 7 Minuten, Biganzoli, 6:22. Ja gut, das Argument, das kann ich mir selber aus dem Gedächtnis streichen. Das ist Schwachsinn. Ja, aber vielleicht sind sie so gut drauf oder dass das nicht das Problem ist, dass sie da Körner, also ne, was du sagst, das Körner verschießen. Vielleicht ist das einfach nicht so. Vielleicht haben die es, geht's denen so gut, dass das völlig egal ist.
Ja, ich glaube, es
Oder ist
ist
es
immer ein
Paranoia?
das ja, mag sein, aber es ist halt immer ein Unterschied, ob du jetzt mehr Leistung investierst auf einer Etappe, als wenn du jetzt ein bisschen was rausnimmst. Das kann sich am Ende einer Rundfahrt, egal wie gut du gerade in Form bist, immer bezahlt machen.
Ja, klar. Ja, und mal ganz platt, nicht plakativ, platt gesagt, vorne fahren hat noch nie geschadet, solange es die nicht kaputt macht. Ne, was soll's? Vielleicht. Wenn sie es können, vielleicht können sie es einfach, ne?
Wir werden die Antwort wahrscheinlich am Ende der Rundfahrt bekommen.
Ja, oder auch gar nicht, ne? Weil wenn es nie nötig, also stell dir mal vor, es wäre wirklich jetzt so, dass sie irgendwann mal in der Situation sind, dass sie das Rad wechseln müssen. Und es klappt alles und das ist am Ende der Schlüssel zum Sieg. Ich meine, dann werden sich die sportlichen Leiter von Jumbo wahrscheinlich ihr Leben lang für feiern lassen, dass sie damals diese taktische Entscheidung getroffen haben. Schön und gut. Und wenn sowas nicht passiert, dann kannst du halt als sportlicher Leiter auch immer sagen, ja, aber wir wären vorbereitet gewesen. Ne? Vielleicht sind das die Marginal Gains von heute, dass man vorbereitet ist auf alle Eventualitäten. Das war das Blockhaus-Ding, das war am Samstag.
Freitag
Recht.
war das.
Freitag. Samstag, ja, durch den Feiertag ist meine Woche auch extrem durcheinander geraten und durch verschiedene Umstände. Deswegen bin ich mit den Wochentagen noch durcheinander. Das war das Freitagsding und samstags gab es dann wieder eine Etappe, wo wir gesagt haben, naja, das könnte eigentlich sehr, sehr gut eine Ausreißer-Etappe geben. Und dem war ja dann auch in gewisser Hinsicht so.
Ja, wobei auch das sehr extrem umkämpft war. Also es
Ja.
hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis sich da die Ausreißergruppe erst formiert hat, im Prinzip kurz bevor es da in diesen bergigen Abschnitt ging. Also sind da lange an der Küste entlang gefahren bis San Benedetto del Tronto und dann kennt man von Tirreno Adriatico dann ins Inland rein, ins hügelige Gelände, sage ich mal. Und ja, da war dann eine Ausreißergruppe vorne, unter anderem mit zwei UAE-Fahrern, nämlich Mikkel Bjerg und Jonathan Narváez wieder. Zusammen mit Andreas Leknessund noch. Dahinter war eine große Verfolgergruppe. Und ja, also Narváez gewinnt zwar am Ende die Etappe, aber Fahrer des Tages war für mich ganz klar sein Teamkollege, der ihm da den Weg bereitet hat und den Löwenanteil der Arbeit in dieser Gruppe übernommen hat. Und ansonsten, man hat sieht's dann am Ende, wie dicht dann die Verfolger tatsächlich noch gekommen sind, wären die wahrscheinlich auch nicht durchgekommen ohne Mickelberg.
Absolut. Und aber auch da, wir hatten ja mehrfach schon in dieser Saison, in der letzten Saison, so Situationen, wo zwei oder drei Fahrer aus einem Team mit einem einzelnen Fahrer unterwegs sind. Ich hatte nie das Gefühl, dass Navarez sieggefährdet gewesen ist. Also der wirkte so viel stärker als die anderen beiden, Leknes und wie spricht man aus, Jota. Das war gar keine Frage. Und ja, Berg war der entscheidende Mann an dem Tag, glaube ich auch. Bin ich völlig bei dir.
Ja, und dann, also klar, vorne war es dann, also es war in dem Finale, es war unfassbar steil und auch sehr enge Straßen,
ja.
Gerade in diesem Zielort ging es da durch so schmale Gassen und was ich so ein bisschen fragwürdig noch fand, wieder die Taktik im Team Red Bull, dass dann Hindley aus dieser Gruppe heraus nochmal versucht irgendwie ja zu attackieren, rauszufahren und dadurch seinen Teamkollegen dann so ein bisschen Pellizzari in Schwierigkeiten bringt. Ja, war jetzt auch nicht so optimal, aber am Ende hat es ihm dann ja 2 Sekunden gekostet. Hat jetzt nicht so viel ausgemacht.
Ja, und was ist überhaupt gebracht? Also was überhaupt so die größere Motivation?
Also ich finde das ja sehr interessant in der Mannschaft. Die sagen zwar, also da wurde da auch mal der sportliche Leiter interviewt und die sagen zwar, sind wie Geschwister, die beiden, Hindley und Pellizzari. Aber so richtig glauben mag ich das eigentlich auch nicht, weil einerseits kämpft natürlich jeder um die Kapitänsrolle und zum anderen wird ja auch gemutmaßt, dass spekuliert, dass Hindley die Mannschaft verlässt in Richtung Wismar. Mhm. Da wurde jetzt zwar nochmal berichtet, dass er sich weiterhin alle Optionen offen lässt, aber der versucht natürlich, denke ich mal, das Bestmögliche für sich selbst rauszuholen, einfach bei der Rundfahrt, um den möglichst größten Marktwert noch zu generieren.
Ja, ja, klar. Ne, wenn das seine letzte Saison ist und er da auch keine Karten mehr haben möchte in dem Spiel vom Red Bull, dann ist es völlig nachvollziehbar. Und ist das eigentlich auch immer noch so, dass, da bist du deutlich bewandert als ich, dass er ja die erzielten Punkte dann mitnimmt in der kommenden Saison für das neue Team? Da gab es doch mal irgendwie auch so ganz krude Regeln oder ganz krude Vorgehensweisen.
Weiß nicht. Ja, mehr. Aber es ist ja temporär eigentlich für, oder es spielt, glaube ich, jetzt keine Rolle, große Rolle, A, nicht.
Bei den Teams spielt das ja auch beiden keine Rolle.
Nee.
Ja,
also
stimmt.
Die sind wenig an irgendwelchen Punkten interessiert. Für die zählt eigentlich nur, also mittlerweile ist das Team Red Bull Bora Hansgrohe ja auch in der Liga, für das für die eigentlich nur der Rundfahrt und Sieg letzten Endes zählt.
Mhm. Ja, das stimmt wohl. Ja, also nochmal Navarez, nochmal UAE, die, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, irgendwie als Einzelkämpfer jetzt unterwegs sind. Und da muss ich jetzt sagen, jetzt Sonntag hatte ich überhaupt keine Zeit, irgendetwas zu sehen. Das heißt, da musst du mir komplett auf die Sprünge helfen. Das Ergebnis ist natürlich bekannt, auch mir. Und am Ende des Tages, was du eben schon mal beschrieben hast, sieht man jetzt hier auf dem Papier nochmal schön, ne? Piganzoli auf Platz 3, Sepp Kuss auf Platz 8. Sind die auch alle gleich? Also jetzt kann man jetzt mal kurz hier abgleichen, wie groß die alle sind, wenn wir schon mal dabei sind. Vingegaard, Vingegaard, was ist das? 1,82, 1,75, also auf Kussrad muss er sich schon ein bisschen strecken. Und Piganzoli 1,74. Also der wäre ihm, glaube ich, lieber, wenn es jetzt nur um die Größe des Rades geht.
Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass Vingegaard und Piganzoli das Rad tauschen können, im Zweifel.
Ja, also Sonntag war die Etappe dann von Servia nach Corno alle Scale und war eigentlich ein ruhiger Tag, bis auf die letzten 20 Kilometer, würde ich schätzen, oder?
Naja, es hat sehr lange gedauert, erst bis die Ausreißergruppe widerstand und die Mannschaft Decathlon war dann die treibende Kraft im Feld, die versucht haben, die nicht zu weit wegkommen zu lassen, wollten mit Felix Gall die Etappe gewinnen. Das führte dazu, dass das Feld wieder so dicht dran war, dass es eine Konterattacke gab aus dem Peloton heraus, wo Ciccone nach vorne gesprungen ist. Und er war dann zusammen mit einer Rubio, das waren dann die letzten beiden Ausreißer, die sich noch vorne halten konnten. Ciccone noch länger als einer Rubio. Und wie gesagt, das Team Decathlon wollte an dem Tag mit Felix Gall die Etappe gewinnen. Einerseits mutig, dass sie es probieren. Andererseits, ja, konnte man auch so ein bisschen damit rechnen, dass Vingegaard da wahrscheinlich das bessere Ende für sich hat. Letzten Endes war es so, dass hinterher auch Wismar gesagt hat, ja, wir hatten eigentlich kein Interesse daran, also wir hätten auch gerne die Fluchtgruppe durchkommen lassen, hatten kein Interesse daran, selbst die Etappe zu gewinnen, aber bedingt dadurch, dass halt Decathlon die Fluchtgruppe so nah wieder rangeholt hat, haben wir dann am Schlussanstieg auch Tempo gemacht. Und was man auch noch beachten muss, an dem Tag hat sich so das erste Mal richtig gezeigt, dass Pizzari auch Schwierigkeiten hat und dementsprechend war es ihnen natürlich dann auch recht, dann einen großen Konkurrenten um den Gesamtsieg Zeit abzunehmen. Mhm. Also würde gemutmaßt, dass er so ein Magen-Darm-Virus hat, Pizzari, und gab es im Ziel gab es ja auch Videoaufnahmen, wie er da wie an so einen entlegenen Ort gebracht wird und plötzlich kurz nicht zu sehen ist und dass auch ein anderer Teamkollege oder sonst irgendwie was, vielleicht hat er sich da auch irgendwie übergeben oder irgendwas in der Art, man weiß es nicht genau. Jedenfalls hat er diesen schlechten Tag, hat er sich durchgekämpft, am Ende verliert er eine Minute 28 auf Vingegaard. Ja, ist damit weit zurückgefallen, ein bisschen weiter zurückgefallen in der Gesamtwertung. Wie gesagt, Felix Gall hat es dann ja auch probiert oder es wollte dann wegfahren im Schlussanstieg von Vingegaard. Der ist mitgefahren und auf dem letzten Kilometer hat er ihn nochmal attackiert und kam dann 12 Sekunden vor ihm ins Ziel.
Man muss aber auch sagen, hat Charakter bewiesen, Pellizzari an der Stelle auch. Ne? Also man hat dann am Ruhetag, am gestrigen Montag, ist er auch wohl gar nicht aufs Rad gestiegen, noch irgendein anderer Teamkollege, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, mit dem gleichen oder einem ähnlich gelagerten Problem zumindestens. Also da scheint irgendwas rumgegangen zu sein, aber er will nicht aufgeben, also er will weitermachen. Und
ich kann mir gut vorstellen, dass das von, also beim Team Lotto Intermarché waren ja am Anfang der Rundfahrt gefühlt das halbe Team mit so einem, auch so einem Magen-Darm-Virus krank und dass das irgendwie rumgegangen ist und jetzt gerade dieses Virus im Team Red Bull Bora Hansgrohe kursiert.
Mhm. Ja, irgendwie sowas in der Art wird es gewesen sein, übertragen von den einen, von das eine Team auf das andere. Naja, und dann hoffen wir mal, dass es sich jetzt nicht weiter ausbreitet unter den Einzelfahrern. Die werden dann ja wahrscheinlich auch relativ zügig isoliert werden mit eigenen Zimmern und weiß der Geier was noch alles. Ja, das
war. Aber nichtsdestotrotz hat sich dann in der Gesamtwertung ein bisschen was verschoben unter den Top 10. Jahin, der geht einen Platz hoch. Scaroni von Astana, der sich da vorne noch immer gehalten hat, geht eins runter. Timen Arensmann an dem Tag sehr stark, also was wir schon gesagt haben, kristallisiert sich da als Quitän von Netcompany Ineos heraus.
Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich hätte vorher wirklich Bernal da gesehen, aber so kann man sich täuschen.
Ja, also ich finde es sehr positiv, wenn man mal so ein bisschen die Historie von dem Fahrer kennt, von Timen Arensmann. Der hat im letzten Jahr bei der Tour de France in der dritten Woche 2 Etappen gewonnen, was schon zeigt, dass er ja hinten raus bei so einer Rundfahrt eigentlich immer einer der resistentesten ist und gerade da seine Stärken hat. Wenn er jetzt am Anfang schon so gut mitfahren kann, dann ist das sehr vielversprechend. Mhm. Ganz vorne hat sich weiterhin immer noch Afonso Aladio gehalten, hat sich auch auf der Etappe extrem gut verkauft als Fünfter, nur 41 Sekunden Rückstand und hatte dann nach dem Sonntag, ist er mit 2 Minuten 24 vor Vingegaard und 2:59 vor Felix Gall in den zweiten Ruhetag gegangen.
Der war dann gestern, ist für mich, ich habe jetzt nichts mitgekriegt, aber gab jetzt keine besonderen Ereignisse oder sonst irgendetwas. Keine Polizei, die irgendwo eingerückt ist, Fahrer, die krank waren und nicht gefahren sind, okay, aber das, wenn das jetzt noch das Herausragendste ist, das Berichtenswerteste, dann das ist ja eigentlich erfreulich. Und heute dann das erste und auch einzige längere, also im Vergleich zu dem, was man sonst jetzt in den vergangenen Jahren gesehen hat mit 42 Kilometern, längere Zeit fahren und das hatten wir in unserer letzten Sendung auch schon gesprochen, eigentlich ein Ding, wo man sagt, naja, das kann eigentlich nur ein Ghana gewinnen. Also wenn nicht Evenepoel dabei ist und ihm schlägt, dann ist er im Moment gerade bei solchen Geschichten flach, 40 Kilometer. Fahrer sprachen hinterher von einem Teilzwischenstück zwischendurch 20 Kilometer nur geradeaus, ohne irgendwas. Da ist er als auch mit seinem Pacing wirklich eine Klasse für sich heute gewesen.
Ja, auch tatsächlich kam dann auch in den TV-Bildern erst so raus, also dieses Zeitfahren war noch sage ich mal, eindimensionaler, als wir das schon vermutet hatten.
Ja, ich hatte noch die Kurven reklamiert, ne? Also das warum? Naja.
Ja, genau. Aber es ging ja halt wirklich sozusagen von hin und her von Punkt A nach Punkt B und dann wieder zurück. Und dementsprechend sind die ja auch teilweise auf derselben Straße sich entgegengekommen, die Fahrer. Führte dann mitunter auch ein bisschen zu Problemen, dass dann Begleitfahrzeuge bei dem einen oder anderen im Weg waren, die nicht überholt werden konnten, weil einfach diese eine Fahrbahnspur zu schmal war. Nichtsdestotrotz war das natürlich dann wie gemacht für Filippo Ganna, der am Ende ja mehr als eindeutig gewinnt. Du hast es schon gesagt, wenn nicht gerade Remco Evenepoel dabei ist, hat er einfach keinen Konkurrenten. 1:53 vor seinem Teamkollegen, Timon Arensmann, auch da sehr stark, hat dann ja das Top-Ergebnis von Netcompany Ineos abgerundet und am Ende sogar 1:06 waren es dann auf Jonas Vingegaard gut gefahren.
Beide haben sich dann auch hinterher nochmal so geäußert, von wegen die Arbeit im Windkanal, im Winter hat sich gelohnt und so weiter, also was man dann so als Profi auch sagen muss, will, kann, soll. Aber dass man immer noch jeden, also weißt du, dass ich frage mich dann immer, können die eigentlich jedes Jahr im Winter doch nochmal einen signifikanten Zugewinn durch Windkanal? Ich meine, irgendwann ist das Ding halt mal ausgereizt, denke ich mir. Also weißt du, irgendwann was, also wo, die suchen halt immer noch mehr Optimierungsstellen, Optimierungsmöglichkeiten und. Aber ist die Geschichte nicht einfach mal auserzählt?
Naja, ich glaube, also du kannst immer noch ein kleines Stück an jedem Teil des Setups irgendwo was optimieren. Also wenn es jetzt nur irgendwie der Vorbau ist oder der Helm oder keine Ahnung. Ganna hat ja auch gesagt hinterher in dem Interview, das fand ich sehr interessant, sie haben jetzt noch was an der Sitzposition verändert nochmal in Vorbereitung auf den Giro. Das konnte er jetzt heute noch gar nicht so konkret umsetzen. Das wird man dann erst im zweiten Teil der Saison vermutlich sehen. Mhm. Und da sieht man schon daran, wie wissenschaftlich gerade die Mannschaft, also die haben ja eine große Historie im Zeitfahren, früher Sky auch schon, die an das ganze Thema herangehen. Klar, für den Zuschauer ist das immer für mich so ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen an den Matheunterricht in der Schule
ja.
beim Zeitfahren, im Gegensatz zu den, sag ich mal, Spaßfächern wie Musik oder Sport, was dann irgendwie die Bergetappen oder die Ausreißeretappen bei so einer Grand Tour
sind. Lass das nicht deinen ehemaligen Musiklehrer hören.
ist das Zeitfahren dann immer ein bisschen, ja, so eine trockene Sache, aber nichtsdestotrotz finde ich das natürlich, gerade wenn man das heute wieder gesehen hat, einfach wie aus einem Bild gehauen, wenn man den Filippo Ganna da auf seinem Rad pedalieren sieht. Also es ist schon sehr ästhetisch.
Absolut. Und er war ja auch nicht ohne Grund mal, diesen Stundenweltrekord hatte er doch auch mal. Und hat er immer noch? Okay. Ja, aber ich frage mich dann immer, wenn die, was jetzt noch im letzten Winter an der Sitzposition gefunden haben, was sie verändern konnten, warum haben wir es letztes Jahr nicht gefunden? Weißt du, solche Fragen stelle ich mir dann immer.
Naja, die kriegen ja auch mal neue Modelle von den Zeitfahrrädern.
Ja,
da musst du ja halt auch erstmal deine Sitzposition drauf optimieren.
Ja. Sonst einfach mit dem Rad weiterfahren, was sie haben. Nee.
Das ist aber dann vielleicht nicht ganz so schnell, was den Windwiderstand
angeht. Ja. Das ist schon, ja, das stimmt wohl.
Aber er ist heute gleichgezogen, Filippo Ganna, mit Eddy Merckx.
Oh, an Anzahl gewonnene Giro-Etappen.
Nicht gewonnene Giro-Etappen, sondern gewonnene Zeitfahren im Giro. Also 7 Stück.
Ja, ich glaube nicht, dass das sein letztes war. Also da wird er noch an ihm vorbeiziehen, da bin ich relativ sicher. Ja, und dahinter, du hast schon gesagt, Arensmann, Zweiter. Zu sprechen ist dann aber auch über Vingegaard, der hinterher in einem Interview nur etwas gesagt hat darüber, dass es ein sehr, sehr, was hat er gesagt, sehr, sehr schwieriges oder ich neige dazu, immer den Übersetzungen zu nicht ganz zu glauben. Es war ein ganz fürchterliches Zeitfahren. Hätte ich mir gerne.
Man muss dazu sagen, dass das ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist, dieses Zitat, finde ich, wenn man das irgendwo als Überschrift jetzt liest, weil er hat das in dem Sinne gesagt, dass es fürchterlich war, weil es die ganze Zeit geradeaus ging.
Ja, also nicht das nicht das Ergebnis, sondern die Strecke.
Nicht seine Leistung und nicht das Ergebnis für ihn. Da hat er ja sogar im Gegenteil gesagt, dass er eigentlich sehr zufrieden ist, also dass er jetzt da nicht übermäßig irgendwie Zeit verloren hat. Wo ich mich aber auch gefragt habe, naja, das eine ist ja, was er jetzt nach außen sagt, das andere ist aber, was man sich vielleicht auch eher erhofft hat, weil wir haben schon andere Zeitfahren von Jonas Vingegaard gesehen. Klar, das waren jetzt keine 50 Kilometer Roller-Zeitfahren, aber gerade bei der Tour, wann war das? 2023, als er da alles in Grund und Boden gefahren hat. Von dieser Form ist er meines Erachtens aktuell weit entfernt gewesen in diesem Zeitfahren. Also ich hätte gedacht, dass er heute auf jeden Fall Rosa übernimmt in diesem Zeitfahren. Es hat um 27 Sekunden jetzt nicht gereicht. Eulalio ist zwar das Zeitfahren seines Lebens gefahren, aber es ist wirklich niemand, der irgendwie super ist im Zeitfahren. Und so bleibt ein bisschen Raum für Spekulationen, ob jetzt Vingegaard noch nicht bei 100% ist. Oder ob er vielleicht gerade auch irgendwie ein bisschen am Kränkeln oder am Schwächeln ist. Das wird man erst in den nächsten Tagen sehen. Oder vielleicht hat das auch bewusst so gewählt, jetzt beim Giro noch nicht bei 100% zu sein und dann erst diese 100% bei der Tour de France zu erreichen. Das wissen wir nicht.
Aber die letztgenannte These, das ist meine auch. Ich glaube, er hat seinen Peak ganz, also so schön er den Giro findet, so gerne ihn mag vielleicht, aber ich bin mir relativ sicher, sein Ziel und sein ganz klarer Fokus liegt jetzt schon in Frankreich. Und er denkt sich einfach, okay, die letzten paar Male hat es nicht jetzt geklappt in Frankreich. Ich muss etwas an der Vorbereitung ändern. Ich will gar nicht, das klingt jetzt so, als wenn er panisch wäre, das glaube ich gar nicht. Aber ey, lass uns mal was anderes machen, lass uns mal anders ausprobieren. Und ich glaube deswegen, dass er jetzt nicht bei 100% ist. Ich glaube, wenn das gleiche Zeitfahren jetzt in Frankreich gewesen wäre, wäre er mindestens, 5% schneller gewesen oder sonst was. Also da hätte er auf jeden Fall die 27 Sekunden, die hätte er nicht liegen lassen.
Naja, aber es sah jetzt nicht irgendwie entspannt aus. Also sah schon sehr erschöpft aus, sag ich mal, als er da ins Ziel gerollt kam. Das war jetzt nicht mit 90% fahren, sondern der hat alles aus sich rausgeholt und hat aber letzten Endes nicht für mehr gereicht. Man muss sagen dazu, jetzt in der Gesamtwertung hat er natürlich gegen seinen vorigen ärgsten Rivalen Felix Gall nochmal Zeit gut gemacht, aber einfach nur dadurch bedingt, dass halt einfach Felix Gall im Zeitfahren, das wollte ich nicht sagen, aber dass er einfach, dass ihm Zeitfahren überhaupt gar nicht liegt. Also wenn du dir das mal anguckst oder wurde auch viel drüber diskutiert, den Helm, den er hatte, und er ist dann halt einfach mit einer normalen Sonnenbrille gefahren und ohne Visier oder irgendwie was. Und seine Haare standen da irgendwie raus aus dem Helm. Das war halt aerodynamisch meines Erachtens nach, also bin da kein Experte, aber alles andere irgendwie als optimal. Und der sitzt da auch fast kerzengerade irgendwie auf diesem Zeitfahrrad noch drauf.
Absolut, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das hallo, hörst du mich noch? Hier ist gerade irgendwie Kabelbruch. Gall jetzt, aber Gall darf er ja dann auch nicht sein Maßstab sein oder ist nicht sein Maßstab. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber selbst wenn Vingegaard voll an die Grenze gegangen ist, ne, er ist halt auch, er hat diese Grenze auch noch nicht da, wo er sie in 4, 5, sagen wir mal, in 6 Wochen haben wird. Das war
weiß
jetzt einfach,
man nicht. Das weiß man ja nicht.
These meinerseits. ich glaube, das war heute für ihn ein wirklich sehr, sehr hartes, sehr, sehr ans Limit gehendes Training. Punkt. Also ich glaube, das so wird er das sehen.
Woran mich das so ein bisschen erinnert?
An mein Hotdog-Essen-Wettbewerb 1993.
Nee, an die Saison 2015.
Oh,
da gab es auch mal einen Fahrer, der versucht hat, dieses Double zu schaffen, nämlich damals Alberto Contador. Und er hat, ist ähnlich an diesen Giro d'Italia damals herangegangen, nämlich jetzt noch nicht bei 100% zu sein bei diesem Giro. Und der Giro ist ein bisschen ähnlich verlaufen wie dieser auch. Also er hatte einen gewissen Vorsprung, sage ich mal, sah relativ komfortabel aus in den ersten 2 Wochen, hat dann hinten raus aber massive Probleme bekommen, damals gegen die Mannschaft Astana mit Landa und Aru, und musste dann in der 3. Woche extrem tief gehen, was sich dann bei der Tour de France wieder gerecht hat, und er kam da überhaupt nicht zurecht.
Da war er dann nur 5. hinter Froome, Quintana, Valverde und Nibali, wie ich mal ganz schnell hier rausgefunden habe.
Also aber, das kann, ich will nur sagen, damit das kann auch nach hinten losgehen, wenn Vingegaard nicht frühzeitig für klare Verhältnisse da beim Giro sorgt.
Aber vielleicht ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Was wäre denn, wenn er, also ne, wenn wir jetzt die Blaupause Contador nehmen, 2015, wäre denn ein Vingegaard klug genug, irgendwann zu sagen, ey, pass auf, bis hier noch nicht weiter, und geht 3 Tage vorher raus?
Das wird er nicht machen.
Wird er nicht machen.
Also dafür,
ne?
Dafür ist einfach dieser Giro d'Italia-Sieg zu wertvoll.
Ja. Ja, vielleicht nehmen sie auch deswegen noch die 2 anderen mit dabei. Vielleicht ist deswegen Sepp Kuss weit vorne. Vielleicht ist eigentlich Sepp Kuss der Sieger. Weißt du?
Naja, aktuell hat er 9
Wäre ja nicht das erste Mal, dass, Vingegaard Kuss etwas überlässt. Nee, stimmt, jetzt mal ohne Spaß. Also, dieser Aspekt macht gerade den Giro für mich deutlich spannender, als ich ihn bisher gesehen habe, muss ich zugeben.
Ja, und wenn man sich auch mal die Abstände jetzt nach dem Zeitfahren anguckt in der Gesamtwertung, da ist doch noch, einiges eng beisammen. Also Afonso Alario führt nach wie vor 27 Sekunden vor Vingegaard und dann 1,57, also eine Minute 30 hat Vingegaard jetzt auf Timon Arensmann, und dann Felix Gall 2,24 zurück. Also das sind dann auf Vingegaard 1,57 müssten das sein. Ja, und dahinter
sagen wir mal, bis Pellizzari ist alles innerhalb von Pi mal Daumen 3 Minuten.
Genau, ja, so 3,36 hat der jetzt, Pellizzari und ja, Derek G zum Beispiel, Derek G West, der jetzt auch ein sehr starkes Zeitfahren heute gefahren ist, auch 3,34 zurück. Und da muss man ja auch bedenken, der hat auf dieser Etappe, das war die 2., glaube ich, war der auch durch diesen Sturz aufgehalten, wo Yates drin war, und da hat der, glaube ich, auch 1 Minute verloren, also genau, 1:01 hat er an dem Tag verloren. Wenn man die nochmal runterrechnen würde, jetzt theoretisch, dann wäre der jetzt in der Gesamtwertung im Bereich von Felix Gall.
Ja. Also nach dem Tag heute bin ich, und vor allen Dingen diese Erklärung oder diese Parallele, die du gezogen hast zwischen Contador und der Geschichte damals, habe ich jetzt doch noch wieder so ein bisschen Hoffnung, dass ich nochmal noch mal ein bisschen mehr Spannung für mich selber aufbauen kann, dass ich die Tension wieder zurückkriege, die ich letzte Woche, muss ich gestehen, so Mittwoch bis Samstag hatte und dann ein bisschen verloren gegangen ist wieder. Ich bin gespannt. Lass uns mal auf die nächsten Tage gucken, was da so kommt. Ui, jetzt habe ich wieder einen Stift aufs Kabel geschmissen, nicht gut. Was da uns in den nächsten Tagen erwartet, vielleicht nehmen wir mal so bis Anfang der kommenden Woche die ganze Geschichte mit. Auf Italienisch steht hier Tappaten Filippo Ganna, una crono per amica. Ich finde Italienisch ist, ich würde gerne noch Italienisch mal lernen. So, Route.
Ja, morgen ist dann am Mittwoch fast 200 Kilometer wieder lang die Etappe von Porcari Paper District nach Chiavari. Lange entlang der Küste auch, beziehungsweise man fährt auch so ein Finale bis ins Hinterland. Das ist so eine klassische Ausreißer-Etappe, würde ich sagen. Also ja, zu schwer für die Sprinter, zu leicht, um einen richtigen Klassement-Tag draus zu machen, wobei dieser letzte Berg, der 13 Kilometer vor dem Ziel erreicht wird, naja, also der ist auch schon ordentlich steil teilweise. Wenn man es drauf anlegen würde, könnte man es da auch im Klassement probieren. Ich glaube aber, dass er ruhig bleibt und die Ausreißer die Etappe unter sich ausmachen.
Bin ich bei dir. Das wird in der Tat so sein. Dann, das war jetzt, warte mal, was ist heute denn für ein Tag? Heute ist Montag, ne? Wenn ich mich recht Dienstag. Dienstag ist heute schon.
Dienstag, ja.
Das war der Mittwoch, der Lauf mit. Am Donnerstag dann Imperia nach Novi Ligure. Werden diejenigen, die verbleibenden Sprinter oder die noch vorhandenen Sprinter, werden das, glaube ich, unter sich ausmachen, dass die 2 Berge, die es zwischendurch geben wird, Die sind jetzt nicht so schwer, als wenn man damit, die Sprinter haben heute sich ausgeruht. Die hatten quasi zwei Ruhetage hintereinander, hat auch Tim Heutenberger so gesagt. Morgen werden sie sich auch einigermaßen ruhig verhalten. Deswegen werden die, glaube ich, am Mittwoch dann, warte, ich bin immer noch mit den Tagen, am Donnerstag, werden sich dann am Donnerstag da tummeln, oder?
Ja, haben wir ja schon gesagt in unserer Vorschau, das ist ein bisschen ein umgekehrtes Beiland San Remo und dieser, sag ich mal, die längeren Anstiege, die sind dann noch weit genug vom Ziel entfernt, sodass sich die Sprinter dann da wieder entsprechend formieren können, denke ich.
Mhm. Stage 13 am Freitag, weiß ich gar nicht mehr, was wir gesagt haben, um ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt neu unvoreingenommen tippen würde, würde ich sagen, das könnte etwas werden für Ausreißer im Sinne von, es lässt sich bis Kilometer 167 oder so alles einigermaßen zusammen und dann kommen zwei Hügel und die Etappe haben sich vielleicht so zwei, drei, vier Leute rausgesucht, die vielleicht noch bei Teams sind, die noch nichts gewonnen haben und die Tage davor ruhig gemacht haben und dann einfach über diese zwei Anstiege brettern werden wie die Irren, um dann nur noch ins Ziel sich zu retten.
Ja, es könnten auch probieren, die Sprinterteams zu kontrollieren und hoffen dann irgendwie über diese zwei letzten Wellen drüber zu kommen. Könnte aber auch sein, wenn es da einer ernsthaft darauf anlegt, dass es zu schnell für die Sprinter wird.
Ja, das ist meine These. Wen hattest du denn nochmal? Das wird, glaube ich, so ein Tag, wo irgendwie so ein Team, was noch nichts gewonnen hat, sich sagen, ey, komm, heute ist unser Freitag, festhalten dafür. Ich hoffe so sehr, ganz abseits jetzt, ich hoffe so sehr, dass da, wo ich im Urlaub bin, am nächsten Wochenende, dass ich da vernünftiges Internet habe, dass ich wenigstens ein bisschen was gucken kann. Und dann würde ich mir den Samstagabend dann schon noch zwei Stündchen nehmen, um das nachzuschauen, was da passiert ist. Etappe von Auster im Austertal nach Pilagressan. Ja, rauf und runter geht's an dem Tag. Also mehr gibt's nicht zu sagen, aber weniger auch nicht.
Ja, es ist so ein klassisches Ausscheidungsfahren in den Bergen. Wir haben es, glaube ich, in der Vorschau auch schon gesagt. Gerade dieser, also es geht den ganzen Tag nur rauf und runter mit dreimal erste Kategorie, einmal dritte, einmal zweite auf, was sind es, 133 Kilometern. Mhm. Und dieser Schlussanstieg ist so ein klassischer Rollerberg. Nie so richtig steil, immer sehr gleichmäßig, um die 7-8%. Ja, also da werden die Gesamtklassementsfahrer wieder in Erscheinung treten.
Ja, da wird von unten mit Tempo reingefahren von Jumbo-Visma und dann gucken sie mal, wer noch dranbleiben kann. An dem Samstag, das kann man sich schön angucken. Sonntag kann ich dann selber Radfahren gehen, weil das ist die Etappe, die wir nicht verstanden haben, nach Mailand rein.
Genau, das ist diese Mailand-Etappe, ja, komplett flach. Also das ist wirklich was für die Sprinter. Die freuen sich dann auf den Sonntag, weil ja, gibt es eigentlich keine nennenswerte Erhebung auf dem Weg nach Mailand. Ich weiß nicht, fährt man da nochmal einen Rundkurs? Nee, schaut nicht so aus. Ne?
Nö, das wird gar nichts. Ruhetag dann, also im Prinzip, das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, den man sich für den Samstag im Hinterkopf behalten sollte, dass für diejenigen, die sich am Samstag komplett aus den Schuhen fahren, sie eigentlich dann auch den Sonntag und den Montag haben, also zwei Tage zum Regenerieren. Weiß nicht, ob das so eine Rolle spielt, aber Schaden tut es, wird es mit Sicherheit nicht, weil am Dienstag, würde ich sagen, bis dahin gehen wir nochmal weiter, gibt es dann auch wieder eine Etappe, die durchaus fordernd ist.
Ja, führt dann in die Schweiz nach Cari.
Ja.
Und hat einen recht anspruchsvollen Schlussanstieg, den kennt man von der Tour de Suisse, 11,5 Kilometer mit gut 8%. Vorher ist es auch schon ja recht bergig, sage ich mal, auf nur 113 Kilometer, noch extrem kurz die Etappe wieder. Ja, also das wird wieder ein Tag fürs Gesamtklassement.
Ja, und ich hoffe mal, dass ich an dem Dienstag schon wieder so beieinander bin, dass ich dann auch wieder aufnehmen kann. Vielleicht gucken wir dann, dass wir dann irgendwie den Dienstag oder den Mittwoch nehmen. Und wer ist an dem Tag am nächsten kommenden Dienstag im rosa Trikot?
Also wenn ich das jetzt, sage ich mal, so richtig überblicke, dann könnte ja theoretisch sogar, das würde ich ihm sogar zutrauen, der Afonso Eulalio das rosa Trikot bis zum Samstag verteidigen.
Ja.
Also bis zu dieser Austertal-Etappe.
Das ist jetzt nichts, also bin ich bei dir, das könnte durchaus passieren. Also
man hat jetzt zwar nur unterhalb einer Minute Vorsprung, aber es könnte schon klappen und dann Ich denke, am Samstag
wäre halt, also es könnte nur irgendwie was ganz Blödes passieren, ne? Selbst wenn er das jetzt Vingegaard vielleicht durch Bonifikationen, weil so viel, da brauchst du, nee, kriegst du auch nicht. Also es würde mich nicht wundern, wenn er es verliert, weil irgendwann geht der auch mal kaputt. Aber andererseits jetzt von der Streckenstruktur her könnte es durchaus auch sein, dass es drin bleibt, ja.
Und ich denke dann am Samstag wird Vingegaard auf jeden Fall übernehmen und er hat es dann auch am Dienstag.
Okay. Ich hätte es ja gerne nochmal spannend. Also das, ich, ne, nicht Sturz, keine Krankheit, nicht keine Schwäche, sonst was bei Vingegaard. Aber ich fände es cool, wenn am Samstag so die alten, auch wenn das auch schlimme Zeiten eigentlich waren oder Zeiten mit großen Fragezeichen, aber diese alte Ineos-Tradition, wir fahren unten nochmal mit allem Mann von Net Company Ineos rein, wir erinnern uns nochmal, wir kriegen nochmal Videos von hier Wiggins gezeigt und so, die alte Truppe, ne, da werden nochmal Videos ausgepackt, ist, wie heißt der nochmal, der Deutsche, aus Ahrweiler?
Christian Knees.
Ist Kniesi da als sportlicher Leiter dabei, weißt du das?
Jetzt beim Giro? Nee, weiß ich gerade nicht.
Wo steht denn hier? Steht das irgendwo? Nee. Na, egal. Aber weißt du, der war ja dann auch damals dabei. Da noch ein paar Videos von zeigen und so. Also würde mich, wär mal was. Und da könnte man ja auch, warum nicht, ne? Also ein Bernal könnte lange als Helfer da sein. Ist jetzt
wird auf jeden Fall auch spannend. Also die einzige Mannschaft, die ja jetzt eigentlich so mit zwei Fahrern noch agieren kann in Richtung Podium, ist ja Red Bull.
Ja.
Und die müssen sich was einfallen lassen, um zumindest einen aufs Podium zu bekommen und bedingt dadurch, jetzt muss man mal sehen, klar, wie sich der Gesundheitszustand von Pellizzari und vielleicht auch hinterher in den nächsten Tagen entwickelt. Aber in der dritten Woche spätestens müssten die dann ja offensiv was probieren. Also sie können nicht auf Abwarten fahren, wenn sie da jemanden auf dem Podium haben wollen oder gar ganz von unten mal angreifen möchten.
Hm. Ich habe mal nachgeguckt, ne? Ich wollte gerade Ineos sagen. Ja, aber ist ja noch Net Company Ineos. Sind auch noch vollständig, ne? Und wenn Ganna unten ein bisschen Tempo macht.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass bei Wismar Liesebike ja auch schon ein Fahrer fehlt. Also
genau.
Keldermann, wichtiger Helfer, ist auch schon ausgestiegen.
Ja, schon bei Etappe Nummer 4. Ja, also, unser Tipp, irgendwann muss Red Bull rausfahren. Hoff wünscht sich, dass Ineos am Samstag nochmal die alten Zeiten aufleben lässt. Und Thomas sagt, dass am Dienstag immer noch Vingegaard im rosa Trikot ist. Ich glaube, damit können wir rausgehen, oder?
Ja, einen Programmpunkt hätte ich noch.
Ah, stimmt, mein Heimrennen. Ja.
Ein bisschen abseits des Giro d'Italia, aber wir sollten auf jeden Fall darüber sprechen.
Ja, absolut. Ja, ich habe, es war, sagen wir mal, wie es ist, ich war ja sogar gemeldet für das Jedermann-Rennen, konnte es dann allerdings nicht wahrnehmen, hier familiären Gründen, und das ist dann auch immer, das geht halt vor. Wie war es denn? Hast du was gesehen? Ich hab überhaupt nichts gesehen. Meine Arbeitskollegin ist nach Pollitt vorher irgendwo über den Weg gelaufen. Red Bull hat gewonnen mit Petit, aber über Rennverlauf oder so, weißt du da irgendetwas?
Also ich habe das Rennen auch nicht live verfolgen können. Ich habe es mir gestern Abend am Montag dann als, gibt es dann ja glücklicherweise als komplette Aufzeichnung nochmal angeschaut und war ein bisschen verwundert über den Rennverlauf, weil Laurence Petit, der war, oder beziehungsweise die Dreiergruppe mit diesen zwei Pirelli Q36-5 Fahrern, war ja lange Zeit sehr, sehr nah in Reichweite dieser Verfolgergruppe der Größeren. Also sie sind immer so, als die da Schloss Bensberg drüber gefahren sind, so 13, 20 Sekunden maximal vor denen weggefahren. Und dann im Finale wurde dieser Abstand aber größer und sind dann irgendwie mit 20 oder vielleicht sogar teilweise 30 Sekunden vor denen wieder weggefahren. Und am Ende wurde es dann aber doch noch ein bisschen knapper, weil sich dann die Sprinterteams hinten wieder organisieren konnten. Letzten Endes hat dann aber, so war mein Eindruck, der stärkste Fahrer auch gewonnen. Okay. Also die beiden Jungs von Pinarello 36.5 hatten da keine Chance gegen Laurence Petit. Andererseits habe ich mir halt so ein bisschen gedacht, hätten die taktisch irgendwie was machen können, weil sie waren zu zweit in dieser Gruppe gegen den einen Red Bull-Fahrer. Schwierig bei dem Abstand, ja. Also wenn dir das Feld mit 10, 20 Sekunden im Nacken sitzt, dann kannst du keine taktischen Spielchen spielen.
Nee, und die Strecke ist ja jetzt auch nicht irgendwie, das ist besonders, also von dem von dir angesprochenen Schloss Bensberg ab runtergehend, ne, also das Hausestück sozusagen, das ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe jemanden, der das Rennen am Samstag, nee, am Sonntag das erste Mal gefahren ist, habe ich gesagt, mach das Rennen so, als wenn du bis zum Schloss Bensberg fährst. Also gib bis dahin alles, den Rest rollst du rein, weil da passiert ja auch nicht mehr viel in irgendeiner Art und Weise von der vom Streckenverlauf, ne? Und dann, wo man dann sagen könnte, okay, da kommt jetzt nochmal ein größerer Hügel, wo einer attackieren kann. Und der zweite hängt sich dann hinten an Petit ran. Nee, gibt's ja nicht. Also diese Brücke ist da ja noch das Einzige, was da ist. Insofern.
Ja, ja, eben. Also klar, sie haben versucht, ihn ein bisschen im Sprint einzubauen, aber auch das hat nichts gebracht. Was mich gewundert hat, wie viele Fahrer dann das Ziel nicht erreicht haben. Klar, das waren jetzt dann eher aus kleineren Mannschaften, Bikegate und Co., dann eher Fahrer, die das Rennen nicht beendet haben, aber es waren dann doch schon einige. Aber insgesamt, was man so gehört hat, war das doch, glaube ich, eine gelungene Veranstaltung. Also ich kann mich daran erinnern, vor dem letzten Jahr war das doch, wo dann da auch diese Senioren auch über die Straße gelaufen
waren. Ja, mit
also
dem, solche. Nee, das ist, glaube ich, schon länger her, oder? Ist das nicht zwei Jahre her mit dem Rollator?
Ja. Also solche Zwischenfälle gab es jetzt dann nicht, habe ich zumindest nichts von gesehen.
Nee, und also ich war am Tag vorher noch im Startzielbereich und da war die Stimmung super. Man hat auch noch die ganz, ganz harten Kenner kennen ihn noch, Arthur Tabbert, den langjährigen Organisator der ganzen oder jahrzehntelangen Organisator der ganzen Geschichte. Der lief da auch noch ganz fröhlich rum. Und wie immer, also ne, der hat ja dreimal mehr Worte als jeder andere Mensch pro Tag zur Verfügung Quatschen. Also war auch ein bisschen schade, ne? Der Samstag hat das deutlich schönere Wetter gehabt. Aber Mai ist halt so, ne? Also was willst du machen? Kann sich beeinflussen, deswegen machen wir draußen Sport. Okay. Gut, also Petit, Red Bull hat wenigstens da nochmal was geholt, also alles gut. Jetzt nochmal hier zur Transparenz. Wir haben heute Dienstag, wenn ich mich recht entsinne, war es schon den ganzen Tag, der 19. Es kann sein, dass die Folge erst morgen rauskommt, dann muss ich gleich mal auf die Uhr gucken, wie spät es schon ist. Aber das passiert gerade so und ja. Nächste Woche werden wir uns dann wieder melden, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Thomas, es war mir ein großes Fest und ich möchte mich bedanken dafür, dass du mir ein bisschen was die Spannung zurückgegeben hast. Also diese, du hast so manches Blatt aufgehoben, wo noch was drunter lag, was ich so noch nicht gesehen hatte oder noch nicht drüber nachgedacht hatte. Das nehme ich jetzt mal mit zum Nachdenken im Urlaub.
Das freut mich.
Gut, okay, dann macht es gut, gehabt euch alle wohl. Vielen herzlichen Dank und fahrt schön viel Rad. Tschüss.
Tschüss.